ARD Sounds.
In jedem Stadtteil ein Platz, der Krach verträgt. Und solange das sogenannte Bundesemissionsschutzgesetz verbietet, jedem Stadtteil auch nur eine Fläche für Krach auszuweisen, wenn irgendwo irgendwer wohnen und gestört werden könnte, das geht nicht. Also moderne Städte brauchen Orte, so wie früher ein Marktplatz oder ein Volksfestplatz. Moderne Städte brauchen, und Hamburg braucht pro Stadtteil einen Platz, eine Fläche, wo wir Krach machen dürfen.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Moin, hier spielt die Musik, der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Sounds App mit Daniel Kaiser. Und hier kommen jedes Mal interessante Menschen zu Wort, die erzählen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit Hamburg alles schon erlebt haben. Und heute mit einem, der die Musikszene in Hamburg kennt wie wahrscheinlich kein zweiter. Knust-Chef, Logo-Retter, Engtanzfeten-Erfinder, Club-Aktivist, der auch weiß, was ein Marathon ist. Carsten Schölermann, moin.
Moin, lieber Daniel.
Knust, das ist ja vielleicht in Hamburg der Musikclub, kann man ja sagen. Heute an der Feldstraße in der alten Rinderschlachthalle. Was war dein letzter goldener Knust-Moment? So typisch Knust.
Das sind ja wirklich so viele. Und wenn man jetzt den aktuell vielleicht besten des vergangenen Jahres nimmt, dann war das natürlich jedes Mal wieder das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV, wo dann auf unserer Lattenplatzfläche irgendwelche 1000 bis 2000 Menschen zusammenströmen und friedlichst dieses Derby gucken. Da sind auch blaue Schals dazwischen, die werden bei uns nicht nur akzeptiert, sondern das ist so eine Art, ja, man ist ein bisschen zynisch vielleicht, ne, du hast dich verlaufen oder so, aber eigentlich können bei uns auch Kinder gucken. Das ist das schöne, ich sag mal, weiße Zone. Also diese kulturelle Prägung des Knust und auch unserer wunderbaren Lattenplatzfläche, die hilft wahnsinnig für Fußball, dass wir die kulturellen Merkmale des Fußballs haben.
Ich habe natürlich jetzt gedacht, irgendwie okay, für besonderer Resonanzraum des Hamburg-Glücks sozusagen Knust, aber ich habe natürlich gedacht, du erzählst von einem Konzerterlebnis. Also Fußball findet auch statt, dazu kommen wir noch. Ja. Was ist so ein typischer Knust-Moment so musikalisch?
Musikalisch ist so ein typischer Knust-Moment, wenn Derya Yildirim von der Veddel vor 20 Leuten im Regen auf dem Lattenplatz spielt und uns dann später anruft und darum bittet, nach 5 Jahren später, ob wir nicht ihre ausverkaufte Elbphilharmonie-Show präsentieren mögen. Und wir dann in die Not geraten, uns der Hochkultur gegenüber zu erklären, was uns schwerfällt, weil wir natürlich so lange als Underdog kämpfen mussten. Aber ja, sie hat sich revanchiert, indem wir dann Veranstalter der Derya Yildirim-Show mit Ensemble Resonanz zusammen in der Elbphilharmonie waren. Das ist ein sehr schönes Merkmal gewesen. Ketka muss ich auch immer wieder erwähnen, als die erste Band, die auf dem Lattenplatz auch von der Tribüne aus gespielt hat. Aber im Saal, es fällt mir wirklich, wirklich, wirklich schwer. Das sind unendlich viele Konzerte, die da stattfinden. Nun bin ich aber auch in dem Alter, dass ich nach 3 Titeln mich dann in die Kneipe setze, Adult Entertainment, und mir dann den Rest auf der Großbildleinwand angucke sozusagen. Ich mag nicht mehr 1,5 Stunden im Gedränge vor der Bühne stehen.
Denn ihr habt ja, das ist ja der Plan, im Prinzip jeden Tag ein Konzert, ne?
So ist die kaufmännische, die harte kaufmännische Übung. Ich sage immer, es gibt 3 Auslastungskennziffern für einen Musikclub. Leider haben die wenigsten Musikclubbetreiber die wichtigste auf dem Schirm, und das ist die Anzahl der Öffnungstage. Mhm. Wir sind nicht vergleichbar mit einer Kneipe. Wenn wir kein Konzert haben, kommt niemand. Also noch nicht mal auf den Lattenplatz. Ich dachte, irgendwann würde das vielleicht ein Biergarten werden. Mhm. Nein, also wenn wir kein Konzert haben, kommt einfach niemand. Und damit ist klar, wenn wir es nicht schaffen, ich sag mal plus minus 280 Auslastungstage zu öffnen, dann fehlen uns einfach so viele Tage, dass wir gar keinen Gewinn machen können.
Auslastungskennziffer, das heißt ja, das hört man, da hört man ja schon von Weitem, der Mann ist vom Fach, der hat das studiert. Dazu kommen wir auch gleich. Sag mal, Knust, ihr feiert in diesem Jahr, das sind jetzt 50 Jahre Clubgeschichte. Die Älteren erinnern sich, bis zur Jahrtausendwende wart ihr in der City, in der Brandstvite. Was war das denn für ein Laden? Was hast du, an was denkst du zuerst, wenn du Brandstvite hörst?
Ich habe mich ja nur sehr mit der Geschichte dieser dunklen Keller-Location beschäftigt und habe dann das Wort Existenzialistenkeller gelernt. Ich wusste dann erst noch gar nicht, was ein Existenzialist ist. Habe dann von Sartre gehört und dass die alle dunkel gekleidet waren.
Rollkragenpulli.
Ich weiß es nicht so. Und dann kommt man irgendwann da doch, schräg gegenüber war die Spiegelredaktion, da saßen solche Rollkragenmenschen. Und die sind dann tatsächlich in dieses Kellerverlies gegangen, da hieß es noch Jazzhaus in den 60er Jahren. Mhm. Und haben da wirklich abgedrehten Kram gehört. Das heißt, das ist nicht Dixieland oder was man so üblicherweise in Hamburg als Jazz, sondern das war wirklich Free Jazz, das war absurdes Zeug. Und da sind Leute wie Joachim Kühn irgendwie gerade aus der DDR gekommen, aber auch Udo Lindenberg mit Trommelstöckern hat da ein Free-Jazz-Album produziert. Also in diesem alten Knustgemäuer wurde seine erste Platte produziert. Unhörbar. Also hat auch bestimmt nur 200 Exemplare verkauft. Free Orbit. Da spielt er als Lyndon Burke, ne? Also Lyndon, ja, so mit Y. Spielt er am Schlagzeug und Fred Christmann, der Betreiber. Und das ist die Prägung dieses Kellers. Und als Dieter Dombrowski, mein Vorgänger, 76 das übernommen hat, da war das wirklich so ein Moment, wo dieses Dunkle drinsteckte, das Heimliche drinsteckte. Es war schon immer auch vor dem Jazzhaus irgendwie so eine Kellerkaschemme, die dann aus dem Jazz Ganzen in der Nachkriegszeit entstanden ist. Und das ist bis zum Ende geblieben. Also wir hätten niemals aus Dieters Anfängen Folk, ne? Da kamen die Straßenmusiker, die Straßenmusiker aus der Mönckebergstraße, die Englandfähre kam zweimal pro Woche an, spuckte
Musiker aus.
Musiker aus, die gingen in die Mönckebergstraße und von der Mönckebergstraße war das Knust halt der erste Ort, um das Geld zu tauschen.
Und habt ihr die DNA jetzt auch noch drin?
Die DNA ist geändert. Also ist erstmal so dieses Existenzialistenthema. Und das Experimentelle haben wir, als ich diese Geschichte wieder entdeckte vor plus minus 10 Jahren, da haben wir das aufgearbeitet und eine Jazzhaus-Serie begonnen, wo wir genau diese Experimente machen. Und daraus ist dann auch die Reihe Yildirim entstanden, von der ich eben berichtete. Da sind aber unendlich viele andere interessante Sachen, die jetzt auch aus der Musikhochschule kommen. Toi Toi fällt mir dazu ein, die Hip-Hop-Alben neu interpretiert haben. Da haben wir die Serie Rejazzed genannt. Auch unfassbar tolle Arbeiten, die da entstanden sind. Also das Experimentelle ist geblieben, ja.
Knust, komischer Name, klingt nach einem harten Stück Brot.
Ist es ja auch. Gibt es zweimal, immer hart, meistens gerecht, weil es ja zweimal da ist. Es ist natürlich entstanden aus dieser Folklore, also Folkzeit in den 70er Jahren, wo wir Knüste mit Schmalz bestrichen oder mit Käse überbacken verkauft haben. Also auch Vorgängerzeit, ich war ja 76, erst 15 Jahre alt. Aber die Knüste waren relativ schnell weg, weil wir dann halt ein Live-Club geworden sind. Und wie gesagt, eine große Anekdote zwischendrin ist ja dann die herzerwärmende Engtanzfete, die wir in den...
Dazu kommen wir gleich noch. Wir reden über alles heute. Du bist ja wirklich mit Haut und Haar Musikclub-Mensch seit 4 Jahrzehnten. Und das ist ja auch seit einigen Jahren nicht durchgängig vergnügungssteuerpflichtig. Warum machst du das trotzdem? Was treibt dich sozusagen an?
Also am Anfang, wo ich konnte mich nicht wehren. Vorgänger Dieter Dombrowski hatte irgendwie privat sehr viel Pech. Sein Kind starb kurz nach der Geburt. Er ging nach Bielefeld, er kam aus Bielefeld und da lag der Schlüssel auf meinem Tisch. Und dann musste ich schon Verantwortung übernehmen zu einem Zeitpunkt, wo ich nur eigentlich Booker im Knust war. Und
Anfang 20?
Ja, 22 Jahre alt, 83, Januar 83 hatte ich den Schlüssel auf dem Tisch. Wollte aber nie Musikclubbetreiber sein. Ich wollte selber Rockstar werden. Das hatte ich dann Anfang der 80er schon begriffen, dass mir dazu die Geduld und das die Leidenschaft war da, aber die Geduld, das wirklich die Disziplin, auch mit Brüchen umgehen zu kommen, das hat mir nicht gelegen. Wenn mich einer veralbert hat, dann habe ich doch lieber reagiert und bin meine Wege weitergegangen. Als Musiker muss man ständig Brüche kompensieren. Und das habe ich sehr früh gelernt zum Glück, sonst wäre ich da wahrscheinlich früh dann auch zynisch geworden. Und diesen Schlüssel in der Hand zu haben, dieses Stück Verantwortung, das hat dann plus minus 7 Jahre gedauert. In der Zeit ist diese berühmte Engtanzfete entstanden, die uns dann durch alle Krisen hindurchgeschippert hat und ich konnte lernen. Und in diesen 7 Jahren, bis wir dann eine GmbH daraus gemacht haben, 1990, in den 7 Jahren habe ich alle Fehler machen dürfen, die man machen kann. Das hat sehr geholfen, weil die Engtanzfete das alles bezahlt hat. Und 1990 konnte ich der Verantwortung nicht mehr ausweichen. Aber bis heute bin ich ein untypischer Chef, weil ich immer sage, ich wollte nie Chef werden. Ich finde das doof.
Aber du bist jetzt schon seit 40 Jahren der Mann mit dem Schlüssel in der Hand.
Ja, klar.
Ja, ist cool. Sag mal, wir sprechen über Musik, über Musikclubs und übers Laufen. Du bist gebürtiger Hamburger, ne?
Ja, also tolle Geschichte ist auch, dass mir irgendwann auffiel, dass einer meiner Vorfahren, Julius Schölermann, diese wunderbaren Charaktere, Zitronenjette und Tätsche mit den Utsichten. So. Mhm. Und die sind ja in einem Volkstheaterstück im St. Pauli-Theater entstanden. Und das war ein Polizist in der Davidwache, der hat nur ein einziges Volkstheater
Theaterstück geschrieben. Darin kommen diese Charaktere vor. Das hatte ich dann irgendwann mal mit
und der hieß Schölermann und das war der
Julius Schölermann. Da ist indirekt mit, also nicht direkte Verwandtschaft, aber die Schölermänner kommen alle aus der Haseldorfer Marsch. Da gehen die Linien dann alle zusammen, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Schölermänner im Norden und von daher die Familienlinie lässt sich relativ schnell zusammenführen.
Bei NDR Info haben wir einen Kollegen Stefan Schölermann.
Auch da wird irgendwo dann irgendwo wird es dann zusammenkommen. Also das ist dann schon die Schölermänner unter sich wissen das auch alle irgendwie, dass das alles irgendwo hier im Norden sitzt. Ein paar sind dann auch ausgewandert oder so, aber eigentlich fängt die Linie 1600 irgendwas nach dem 30-jährigen Krieg an.
Und Hamburg also durch und durch. Wir machen mit dir mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Eindeutig die Elbe.
Warum?
Na, sie riecht und meine Vorfahren sind auf der Elbe gefahren. Mein Großvater mütterlicherseits ist in der Seewarte gewesen. Großvater väterlicherseits war Lotse am Nordostseekanal. Also die Elbe spielt in meiner Familienlinie eine gewaltige Rolle. Also Urgroßvater war das am Nordsee. Mein Großvater war auf den Howaldswerft, bis die abgewickelt worden. Also alle meine Vorfahren haben an der Elbe gelebt und gearbeitet. Meine Mutter ist am Michel groß geworden. Und ich wollte natürlich Matrose werden ursprünglich.
Warst du aber mal auch mal auf See irgendwie sowas?
Auch da wieder das alte Thema. Ich habe natürlich dann Segelschein und ich weiß nicht was alles gemacht und dachte dann so, jetzt mal mit dem Segelboot los. Aber die Nordsee ist ein Gewässer. Da fehlt mir die Sorgfaltsbegabung.
Und da muss man auch ein bisschen diszipliniert sein, sonst wird Nordsee Mordsee. Ne?
Also Kapitän hätte ich wohl mit mehr Sorgfaltsbegabung werden können, aber naja.
Also. Beatles oder Stones?
Stones.
Oh, das kommt aber schnell. Und das in Hamburg, in Beatles, gefährliches Terrain?
Nö, nicht wirklich. Nö. Nein. Also wenn man schon sagt, dunkle Keller und Existenzialisten und ich weiß nicht was, dann sind die Stones schon immer ein bisschen rebellischer gewesen. Und ich war sowieso auf dem Schulhof der Erste, der nicht mehr Sweet Slade und T-Rex gut gefunden hat, sondern dann mit den ersten Rolling Stones Platten kam. Und meine erste Rolling Stones Platte war im Trio mit dem ersten The Who Album und mit Buddy Holly. Und das gab mir meinen Leichtathletiktrainer. Der ist sozusagen schuld an meiner Rolling Stones Vergiftung.
Ah, cool. Reeperbahn oder Schulterblatt?
Beide nicht. Lattenplatz.
Lattenplatz, natürlich. Olympia oder Nolympia?
Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage. Ja. Also die erste Olympia-Bewerbung, da waren wir alle, wie sie auch hieß, Feuer und Flamme. Da gab es niemanden in Hamburg, der das scheiße fand.
Naja.
Also im Sport zumindest nicht so.
Okay.
Also im Sport würde ich sagen, ich bin ja nun mal mit der zweiten Seele Langstreckenläufer und auf der Kölbrandbrücke hat der damalige Innensenator Olaf Scholz zusammen mit Hans-Jürgen Schulke, dem Sportamtschef, damals diese Olympia-Bewerbung erklärt bekommen. Und also die Hamburger Olympia-Bewerbung ist beim Hafen City Inlandmarathon
bei meiner Veranstaltung
entstanden. Und das, da bin ich schon stolz drauf gewesen. Und als das dann in die Grütze ging, das fanden wir nicht gut. Hamburg dann, was nützt, machen wir nochmal. Und die zweite Bewerbung, die war einfach nicht gut. Also die war zu protzig, die war zu prall, die war einfach, ne, da war vollkommen klar, dass der zurückhaltende Hamburger mit den verschränkten Armen einmal sagt, Leute, ist ja schön, aber nein, das glauben wir alles nicht. Und jetzt die dritte Bewerbung, habe ich lange gedacht, die bringen die PS nicht auf die Straße. Wo ist das? Wo bleibt die Begeisterung, die nicht gekommen ist? Hab jetzt das erste Mal so ein bisschen die Kampagne wieder bei einer unserer Veranstaltungen beim Wilhelmsburger Insellauf jetzt am Sonntag gesehen und war erst erschrocken, weil die so wenig durchdringend erschienen. Im Nachgang bin ich aber 50-50. Hab gemerkt, dass zumindest das, was ich mir gewünscht habe, das weniger Protzige, das haben sie gemacht.
Aber wenn du auf dem Lattenplatz bei dir mal rumfragen würdest, da
in der Schanze keine Chance. In der Schanze sagt jeder Gentrifi-Dingsbums und die Mieten sind eh schon hoch genug. Das Argument der Wohnungswirtschaft würden wir mit den Worten abweisen, solange wir in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung keinen Krach machen können, verschont uns bitte mit Wohnbebauung. So, ne? Das heißt, alle wollen Wohnung, aber keiner will Lärm. Und immer dann, wenn wir, ne, Musik ist auch Lebensqualität, immer dann, wenn wir mit Veranstaltung oder Musik Lärm machen, dann ist der Hamburger, der zugezogene Hamburger oder der gerade sich die teure Neubauwohnung kaufende Hamburger, der will dann seine Ruhe haben. Und das muss gesellschaftlich geklärt werden. Und das ist zum Glück, also Schanze, Reeperbahn, ist diese Toleranz noch ausgeprägter, aber jeder hat Angst davor, nach Verdichtung wird uns diese Räume nehmen. Mhm. Deshalb ist da ein hohes Maß an Kritik vorhanden. Mhm.
Hamburg, schönste Stadt der Welt. Ja, ja, na, ja, 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 doch, kann wirklich, ich ja. Was magst du an Hamburg?
Wir waren schon bei der Elbe, aber ich mag natürlich das, alle Gewässer in Hamburg. Mhm. Ich mag den grünen Hamburger Ring, 100 Kilometer rund um Hamburg, den man sich ja laufen kann. Das haben wir auch in den vor 20 Jahren erlernt, dass man da wirklich tolle Laufstrecken ausweisen kann. Und das bin ich natürlich komplett abgelaufen. Hamburg hat durch Schuhmacher aus den 20er Jahren eine städtische Architektur, die diese Grünzüge weitestgehend begriffen hat und bewahrt hat. Und schon als Kind bin ich mit meinen Eltern quer durch die Stadt nach Schnelsen mit dem Fahrrad gefahren und konnte das mit 4 Straßenüberquerungen hinbekommen. Da sind tolle Wege und dieser grüne Hamburger Ring bildet das auch ab. Und Hamburg hat eine unfassbar organische Architektur, ist vielen anderen Städten deshalb um ein Vielfaches überlegen.
Mhm. Knust ist mit Mang. Und wo wohnst du in Hamburg?
Ich wohne in Bockfelde. Mhm. Das heißt also unmittelbar Berliner Tor in dem Umfeld. Hab da eine ganz kleine 47 Quadratmeter Wohnung.
47?
47.
Das ist ja sehr minimalistisch.
Ja,
ist
überschaubar.
Tiny
genau. Haus. Ja, bisschen, ja, das ist überschaubar, aber das ist auch gut so. Also ich lebe ja doch viel in meinen Veranstaltungen, die ich gerne begleite und obwohl ich jetzt schon 66 bin, baue ich immer noch gerne selber eine Bühne auf. Oder
wirklich? Ja. Ach so, kannst du auch, ne?
Ja, ja.
Hast gelernt, hast gelernt. Und wie ist so Bockfelde so als Stadtteil?
Wie immer, ich war auch vorher in Wilhelmsburg als erwählter Stadtteil, wo ich gelebt habe, 15 Jahre. Ich suche mir eigentlich immer so Entwicklungsräume aus und Bockfelde war so der erste nicht bewusste Stadtteil nach Hamburg-Mitte Richtung Osten. Ist eine sehr, wie sagt man, Nachkriegsbebauung, kleine Wohnung, wo die alleinstehenden Omis gewohnt haben. Das hat man noch teilweise mitbekommen. Also die Nachbarschaft, die ich noch kennenlernen durfte, als ich dahin gezogen bin, war noch so. Ein Stück weit war das eigentlich immer so mein, ich konnte gut damit umgehen, in so städtische Entwicklungsräume reinzugehen und mich dann mit den Freizeitachsen beschäftigen. Also wenn die Veloroute da am Geesttank entlang geht und ich dann die Horner Geest ablaufe bis nach Öhrendorf oder irgendwie mit einer Straßenquerung in.
Du denkst so in Joggingrouten, so
immer
die Stadt.
In Freizeit- und Bewegungsachsen. Und das war auch schon in Wilhelmsburg so, wenn man die Achse nach Harburg runter. Ja. Und klar, ich denke immer an Laufstrecken. Ja.
Wo bist du denn aufgewachsen in Hamburg?
Ich bin tatsächlich in Bramfeld aufgewachsen. Mhm. Also meine Eltern waren dann Reichsheimstätte, so ein bescheidenes Reihenhaus, was man dann mit staatlicher Hilfe für, ich weiß nicht, 30.000 Mark kaufen konnte. Da musste man dann trotzdem 30 Jahre dran abbezahlen. Das waren so 8% oder 9% Zinsen, die es damals gab. Das kann man sich ja heute kaum vorstellen, wie unsere Eltern das hinbekommen haben, Eigentum zu erwerben und Eigentum aufzubauen. Insofern Reihenhaus in Bramfeld, Grundschule Hekold, Gymnasium Bramfeld, da dann auch die Musik- und Sportvergiftung, die mein Leben geprägt hat.
Ja.
Das waren meine Lehrer, die das verursacht haben.
War das aber, Bramfeld sind andere Vibes als Lattenplatz, ne? Oder?
Ja, Bramfeld ist schon immer sehr bürgerlich gewesen, aber auch mit Bramfeld verbindet mich natürlich die Nähe zu den Freizeiträumen, Bramfelder See, wo meine ersten Läufe stattgefunden haben und natürlich auch ein Stück weit, dass man eigentlich alle Wege mit dem Fahrrad gemacht hat, dass man eigentlich Schule, also war alles, das ist eigentlich eine schöne Kindheit in solchen Gegenden.
Und nichts mit Rebellion und so?
Nö.
Gar nicht?
Also mein Bruder, ich bin der Dritte von, ich habe eine Schwester, mein Bruder ist leider schon gestorben, aber mein Bruder musste viele Dinge durchkämpfen. Also in den 60er Jahren waren natürlich Familien sehr viel konservativer noch aufgestellt in den Rollenbildern. Aber ich habe mich dann schon immer auf mich konzentriert und habe mit Musik und Sport meine Leidenschaften so früh ausgeprägt, dass ich auch in der Schule schon dann immer der schnellste 1000-Meter-Läufer war.
Ja, wirklich?
Cool. Und natürlich dann Musikleistungskurs und die erste Schülerband. Und das hat alles super früh stattgefunden. Und das hat mein Leben nachhaltig beeinflusst, weil, wie gesagt, die Räume wurden durch meinen Bruder freigekämpft. Meine Schwester war dann...
Und du hast geerntet.
Ich habe geerntet, genau. Ich
hab geerntet. Und mit 17 warst du auf der Bühne im Knust.
Ja, also vielleicht war es auch 16, das kriege ich nicht mehr so zusammen. Mein Schulfreund Carsten Gref war plötzlich Boogie-Woogie begeistert. Es gab so 2 Phasen in den 70ern. Einmal die Straßenmusik, die mich begeistert hat. Und er Boogie Woogie, Vince Weber, Axel Zwingenberger. In jeder Kneipe stand ein Klavier und die haben drauf rumgehämmert. Auch der junge Joja Wendt war in der Zeit noch unbeleckt. Also die waren alle in dieser Blase, Boogie Woogie Blase. Ich fühlte mich der Straßenmusik zugehörig und habe dann angefangen, mit so einer klobigen, chromatischen Mundharmonika zum Boogie Woogie zu spielen. Das war natürlich amateurmäßig, aber ja, Rolling Stones, Melody hieß der Titel, den wir gespielt haben. Ein sehr schöner, bluesiger Titel, den man gut mit Klavier und Gesang machen konnte. Das war so der Einstiegssong im Knust und dann 30 Mark Gage gab es für Carsten, für mich natürlich nicht. Ich wurde dann als Gastmusiker für 2-3 Titel hoch und dann.
Und da waren die Leute auch da, die.
Naja, das war die Zeit, wo immer was los nie eintritt. Ja. Also da war die klassische, na, wenn kein Programm.
Das war der Slogan, ne? Immer was los nie eintritt.
Wenn kein Programm im Knust war, gab es auch keinen Eintritt. Mhm. Dann spielte irgendein Pianist Boogie Woogie 12 Sets, keine Ahnung, 12 Sets.
Kannst du dich noch erinnern, wie das war?
Ja, es ist verschwimmt ein bisschen, ein bisschen färbt sich auch schön, aber ja, den Geruch werde ich, glaube ich, nie aus dem Kopf kriegen vom alten Knust. Aber das Knust selber haben wir dann ja so häufig umgebaut und auch so häufig neu gestaltet, dass sich jetzt die Ausstattung, wie das aussah, 76, 77, die kriege ich nicht mehr hin und ich habe auch keine Fotos gefunden aus der Zeit.
Und 83 übernimmst du.
Liegt
der Schlüssel da. Und dann gibt es ja diese Legendenmomente, wo alle Leute schwören, dabei gewesen zu sein. R.E.M. 1984 vor 50 zahlenden Zuhörern. Du hast die gebucht, warst aber nicht da, ne?
Nein, ich war nicht da, das hat ja auch keiner begriffen. Ich habe heute noch beiseite gelegt den Antrag für ein Nachwuchskonzert. Es gab damals so eine relativ frische Förderung bei der Kulturbehörde. Mhm. Und ich habe diese 200 Mark für das R.E.M.-Konzert beantragt und es wurde abgelehnt.
Was? Ja! Aber das hast du noch.
Das habe ich noch. Ja, das habe ich noch.
Das muss ja fast ins Museum für Hamburgische Geschichte. Das ist ja ein Ding. Aber gab es so andere, also wo du dabei warst, so ein Konzert? Ich war dabei. Was ist so ein Ich war dabei Konzert?
Ja, für mich war es immer Have Mercy. Have Mercy war die Straßenmusikband, die mich in der Mönckebergstraße nicht nur infiziert hat, sondern die haben mir beigebracht, wie man richtig Mundharmonika spielt, dass man nicht so eine blöde, chromatische Mundharmonika nimmt. Die kann dann zwar El Jarreau spielen oder irgendeiner von den Jazzern, die können damit umgehen, aber nein, als Blueser spielt man Cross-Tuning mit einer Blues-Harp, das sind diese kleinen Dinger. Und wenn man das einmal in so einer Runde von 12 Blues-Harp-Spielern und 8 Dobro-Spielern in der Mönckebergstraße mit 15 Leuten irgendwie wirklich nur auf die Fresse. Also das war wirklich, wirklich 300-500 Leute im Kreis standen um einen herum. Dann hat man einen ordentlichen Hutsammler gehabt und dann hat man da in der Stunde irgendwie 500-600 Mark.
Das heißt, du warst auf der Mönckebergstraße, auf der Spitzhaler Straße?
Natürlich. Und da bin ich sozusagen zu dem geworden, ich habe keine Angst mehr vor auf die Bühne gehen gehabt, habe Spaß an Show gehabt, habe den kleinen Mick Jagger in mir gesucht und gefunden, habe den für mich ausgebaut, habe meine erste Band gegründet, habe das geschafft, das Onkel Pö einmal auszuverkaufen mit meiner Band, aber auch will dann Rockstar werden, weil das war so mein Ding und deshalb Have Mercy war die Band, die mich geprägt hat. Später, als ich dann merkte, ich werde kein Rockstar, habe ich dann die Nachfolgeband von Have Mercy, die hieß B-Sharp. Und B-Sharp war dann auch so einer von diesen Bands, die zweimal die Fabrik ausverkaufen konnte. Und Klaus Wellershaus ist dann gekommen und hat diesen Live-Mitschnitt gemacht.
NDR-Legende.
Genau. Und das waren dann Dinge, die mich auch sehr geprägt haben. Da konnte ich natürlich jeden Titel mitsingen und konnte diese magischen Momente für mich sammeln. Das hat mich alles schwerstens geprägt. Und im Knust selber war es doch sehr viel mehr die Mentalität und die Freiheit, Dinge ausprobieren zu können. Das heißt, mein eigener Wunsch, mich jederzeit selbst auf eine Bühne stellen zu können, den habe ich dann in dem Moment, wo ich den Schlüssel hatte, umgesetzt. Also ich habe eigentlich sehr, heute würde man sagen, beliebig gebucht. Mhm. Und sonst wäre aber auch eine Band wie R.E.M. gar nicht zustande gekommen, weil die kam extrem kurzfristig. Blindfisch Promotion hatte damals diese 4 Termine für Deutschland. Münster, 2-mal Hamburg und 1-mal Köln. Das war's. Das Plakat hängt heute bei uns am Tresen. Das hat zum Glück Michel Records irgendwie im Original noch gehabt. Das haben wir dann irgendwann.
Krass, ja.
Das ist halt Legende nach hinten raus geworden. Aber es gab so viele Bands in der Zeit, die keiner kannte und wo heute man denkt, wie. Ne? So Tim war die Band von Olli Dietrich.
Ja.
Hat niemanden interessiert. Oder die ersten Lotto King Karl Konzerte. Was denkt der Vogel sich so? Ja. Irgendwie so eine, also hat niemanden Interesse. Aber sowas passiert nur, wenn du sagst, prinzipiell kann erstmal jeder bei uns spielen. Mhm. Aber denkt bitte dran, Mama, Papa, Oma, Onkel Bescheid sagen, die sollen alle kommen und irgendwie helfen, dass dann zumindest diese 100 Leute da sind.
Mhm. Du kannst und du musstest Krise können. Ihr durftet keine Konzerte veranstalten eine Zeit lang, ne?
Nee, das war aber eher durch Klassikradio.
Ach.
Also Klassikradio kam oben gegenüber.
Ah.
Eigentlich kam dieses Konzertloch wirklich, also durch die Szene zustande.
Ach, es gab wirklich? Einen
Paradigmenwechsel Mitte der 80er Jahre, wo auch das Onkel Pö nicht mehr funktionierte, wo alle Musikclubs in Hamburg bis auf das Logo gestorben sind. Es gab keinen, der überlebt hat. Und das ist heute auch gar nicht so im Bewusstsein, dass da ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Das war wirklich so, dass Musik nicht mehr zur Unterhaltung diente, sondern nur noch zur Präsentation. Vor 1984 konnten Hamburger Musiker 50, 60 Mal im Jahr in der eigenen Stadt spielen. Nach 1985 geht das nicht mehr. Das heißt, der Hamburger Musiker war plötzlich nicht mehr in der Lage, sein Auskommen zu verdienen, weil er nicht mehr jeden Monat im Logo spielen konnte. Da kamen einfach nur noch einmal die Leute und dann haben sie es gesehen und dann wurde halt darauf gewartet, dass die nächste Präsentation stattfindet. Es hat auch passiert, dass nicht mehr 4 oder 5 oder 6 Sets gespielt wurden, sondern plötzlich wurde nur noch ein Set gespielt. 75 oder 90 Minuten, was bis heute so geblieben ist. Das heißt, wir waren keine Unterhaltungsorte mehr, sondern wir waren Präsentationsorte. Darauf waren wir alle nicht eingerichtet. Keiner hat eine ordentliche PE gehabt, keiner hat das richtige technische Equipment gehabt, um Bands, die sich in Hamburg zeigen wollten, so zu bedienen, dass sie sich in Hamburg zeigen konnten. Das wurde dann auch von den Plattenfirmen, die ja alle ansässig waren, natürlich unterstützt. Die wollten ihre neuen Acts in dem Hamburger Markt präsent zeigen, aber die Clubs waren darauf überhaupt nicht eingerichtet. Und da brach richtig was zusammen. Und hätte es das Kirre nicht gegeben, was 86 quasi wiedergekommen ist, wäre das auch alles nicht wiedergekommen. Das heißt also, die heute so tolle Hamburger Clubszene, muss man bis heute dankbar dafür sein, dass wieder etwas von unten entstanden ist, was die Vielfalt der in Hamburg ansässigen Musik irgendwie wieder bedient hat. Das war das Kirr. Mhm. Und als wir dann 87 wieder vorsichtig begannen mit Live-Musik, konnten wir nur überleben, weil wir Englandsväter hatten.
Genau, da kommen wir. Ich habe keine Konzerte mehr und dann plötzlich, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ja, die Englandsväter waren Übrigbleibsel aus der Schulhofromantik, nenne ich es jetzt mal. Also man hat ja seine ersten Berührungen irgendwie auf Klassenfesten miteinander erleben dürfen, die dann um, was weiß ich, 22 Uhr vorbei waren und man hat seine Singles mitgebracht und dann war halt irgendwie jeder aufgelegt, Dualplattenspieler und die letzte halbe Stunde war dann halt ab und zu auch mal der Klammerblues dran, wo man dann auf Tuchfühlung gehen konnte. Das war natürlich was sehr Aufregendes und das ist mir in Erinnerung geblieben und als ich dann in der 17, 18 Jahre Volljährigkeit kurz davor, wo man dann wir gingen in die Zitrone in Poppenbüttel, Vorläufer vom Kör. Wenn ich da dann war, das war so eine Individualshow, sehr cool. Ich war zu schüchtern, um da Menschen kennenzulernen. Das hat mir alles nicht gefallen. Und ich habe mich danach gesehnt, diese einfache Form des Miteinander in Berührung zu treten, wieder zu erleben und diese schönen Erinnerungen, die damit verknüpft waren. Und deshalb war das 1983, als ich den berühmten Schlüssel hatte, war das einfach nur ein Experiment. Lass uns mal eine Engtanzfete machen, so wie früher im Klassenzimmer. Ja. Dann genauso Dualplattenspieler, Singlesammlung. Und das war auf Anhieb so, dass da irgendwie Leidensgenossen kam, ne? Also keine dollen, gestylten Leute, sondern einfach nur irgendwie, hey Mensch, toll, euer Mann, und kannst du den Titel nicht nochmal, hast du diesen hier nicht und Laboum und ich weiß nicht was, und das sind so Je T'aime natürlich, der Stöhn Klassiker oder Stairway to Heaven, A Wider Shade of Pale, ich könnte die heute noch runterrattern, und das ist verträumt gewesen, relativ harmlos und hat auch da über ein Jahr gedauert. Wir haben dann, das war toll, im Januar 83, dann haben wir es im März wiederholt und ab dann einmal pro Monat so eine Engtanzfete gemacht. Da kamen dann immer 100, 120 verträumte Leute. Dann wieder das alte Thema. Es kommt einer vom NDR. Ich muss euch loben.
Ne? Ja.
Es kommt einer vom NDR. In dem Fall war es Reinhold Kujawa.
Ja.
Machte daraus zur besten Sendezeit eine Reportage. Und im Januar 1985 oder 84, kriege ich durcheinander, standen da plötzlich 500 Leute
vor. Wahnsinn.
Und dann vor war das
kleinen
so, vor dem kleinen Knus 500 Leute, pünktlich zur Eröffnung, so Schlange bis zur Ostweststraße. Und von Stund auf an hatten wir eigentlich diesen Moneymaker. Das war so die Zeit, wo ein Taxifahrer, wenn du am Flughafen angekommen bist, sagst, ich will zum Knust, ach, sie wollen zur Engtanzfete. Also das war ein Synonym, das war das Gleiche. Es war überhaupt nicht vorstellbar, dass das gleichzeitig ein Live-Musikort wäre. Mhm. Aber mein Herz war ja an der Stelle zerrissen, weil ich natürlich die Bühne als Ort niedrigschwelliger, zweckfreie Experimentierfreude unbedingt wieder haben.
Kam wollte. Ja auch zurück dann, ne?
Musste dann sein, ja. Ne? Aber wie gesagt, die Krise, diese Live-Musik-Krise, Mitte der 80er Jahre in Hamburg, als alle Clubs zugemacht haben, die haben wir nur überlebt, weil die Engtanzfete da war. Und dann konnten wir Ende 87, auch lustigerweise mit Fury in the Slaughterhouse, war eines der ersten Konzerte, die wir im Wiedereröffnungsspektrum hatten. Da haben wir dann 4 oder 5 Konzerte im Monat ausprobiert, auch so vor 20 Leuten irgendwie 1987.
Da warst du dabei?
Auch nicht, nein.
Sag mal! Nein. Also da kommen irgendwie die legendären Konzerte im Tour.
Nein, ich war ja auch da schon immer Frühstückspräsident und ich bin immer Sportler gewesen. Das heißt, Nachtarbeit war dann auch immer nur denkbar, wenn ich vorher eine harte Trainingseinheit gemacht habe und dann halt, dann fiel es mir auch leicht, durch die Nacht zu kommen, aber ich habe so gut wie keinen Alkohol getrunken und meinen Leistungssport immer hochgehalten.
Silvester 2002, das Knust wird geschlossen, there's a tear in my bags. Die Abschiedsparty.
Die Abschiedspartys, ne? Da ja. Muss ich fairerweise sagen, ist meine Erinnerung weit weg. Das war so hart, dieser Abriss, dass ich das auch wirklich verdrängt habe die letzten Tage. Ich habe noch mal eine Engtanzfete gemacht, die war eigentlich schon nicht mehr da. Wir haben uns gnadenlos betrunken und das Rausräumen, woran ich mich noch mehr erinnere, so ein Container beladen mit den Dingen, die man retten will, das hat keinen Spaß gebracht. Und
weil die Zukunft war ja noch unklar, wie es weitergeht, oder?
Es war tatsächlich schon Gerücht, ich habe es bis heute nicht wirklich überprüfen können, dass ein Verwandter von dem damaligen Wirtschaftssenator Lange, also irgendein Familienmitglied, in einem der letzten Konzerte dort entweder selber gespielt hat, hieß es. Mhm. Auf jeden Fall war Helga Schuchert entweder nach Berlin gewechselt.
Kultursenatorin,
Und Lange war plötzlich Interimskultursenator, also Wirtschaft und Kultur. Ja. Und der betrat nach übereinstimmenden Berichten von Menschen aus der Kulturbehörde den in der ersten Januarwoche die heiligen Räume der Kulturbehörde das erste Mal. Und seine erste Frage war, was mit dem Knust wäre. Und das führte dann dazu, dass die alle ganz aufgeregt anriefen, was denn wäre, ob wir denn eine Nachfolge hätten. Und wir unterstützen das. Und dann kam dabei heraus, dass wir eine für damalige Verhältnisse Euro-Umstellung 80.000 Euro Umzugshilfe bekommen haben. Das war so viel Geld, dass ich mich förmlich verpflichtet gesehen habe, loszusuchen, nach einer neuen Location zu suchen. Und die Suche wiederum war auch eines meiner grässlichsten Jahre meines Lebens. Wir waren relativ schnell mit einer Liste von 15, 20 Locations da. Ich war überrascht, wie viele geeignete Locations wir gefunden haben.
Es damals noch gab, heute ist ja anderer Schnack, ne?
Ich würde tatsächlich behaupten, es wäre heute immer noch so.
Wirklich?
Nur die Kreativität in den Köpfen lässt nach. Du musst halt so schlau sein, zu sagen, so, was ist denn hier beim NDR für ein Keller? So, warum denn nicht beim NDR einen Musikclub machen? Würde ja gehen. Muss man nur erstmal in Erwägung ziehen. So war es beim Hauptzollamt, also Rödingsmarkt, dieses wunderbare Gebäude, was heute ein Hotel ist. Das hatte damals im Keller seit Jahrzehnten stillstehen die Nagelsweinen und Probierstuben. Da ging eine Treppe runter, die war majestätisch. Also ich hatte da sofort
hattest gleich ein Bild vor Augen.
Sofort. Ja, Musik, ja, genau. Und genauso die Katakomben unter der Nikolaikirche, da war ein Weinlager drin. Oder im Chili-Haus waren damals Erdgeschossflächen frei. Also es war wirklich, wirklich viel. Aber es war unmöglich, einem Vermieter zu erklären, dass das, was man da macht, nichts mit Drogen, nichts mit Messerstechereien, nichts mit dem schlechten Ruf der Reeperbahn zu tun hat, sondern es war wirklich so.
Wir im Jahr 2000, also 2002.
Ja, 2002, es war während den Anfängen, es war wirklich eine Wand von Ablehnung, an der man nicht vorbeigekommen ist. Und wir haben wirklich, wirklich, ich habe also bestimmt 15 Interessensbekundungsgespräche mit Vermietern geführt und ich war dann Ende 2002 am Ende, ich wollte auch nicht mehr. Dann kam der eine letzte Anruf, in diesem Fall von Volkert Koopmans, heute größter Festivalveranstalter Europas. Der hatte diese Location, Schlachthof, ne, da waren 3 Betreiber vor mir, einer nach dem anderen pleite gegangen.
Er hatte Techno-Club war da, glaube ich, auch.
Techno war das, ja. War Live-Musik-Club und der war halt So, ich stehe hier, suchst du noch? Ich sage, ja, komm mal schnell vorbei. So, dann stehe ich da mit Volkert Koopmans an diesem Tresen. Sag,
und dann?
Willst du ihn haben? Und dann sage ich, ja. Und er dann so, was kannst du bezahlen? Ich sage, nix. Und dann sage ich, naja, aber dann musst du mir schon helfen, dass ich das zumindest so abgewickelt kriege, dass die damaligen Betreiber nicht in die Insolvenz müssen. Das war alles sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber ja, wir haben es geschafft. Und da war der Moment, wo plötzlich einer vor dir steht von der Feuerwehr und sagt, das und das und das und das und das und das. Wenn sie das nicht machen, entziehe ich ihnen die Konzession. Ich gucke ihn an und sage, ich habe doch gar keine. Und das war wirklich einer der kuriosesten Momente meines Lebens, weil diese Nutzungsänderung, nachdem dieser Schlachthof zu einer Kulturstätte umgebaut war, also dieses Bauverfahren war nie abgeschlossen. Mhm. Das heißt, diese Betreiber haben da alle unkonzessioniert vor mir gearbeitet, sind alle unkonzessioniert pleite gegangen. Und damals im Bezirksamt, der Mitarbeiter hat mich ausgelacht, sagt, Sie wollen das jetzt schaffen? Das haben 5 Jahre hat das hier keiner geschafft. Und das war so mit Lärmgutachten, mit also unfassbare Dinge. Und daraus ist tatsächlich was entstanden, was auch bis heute prägt. Das ist die sogenannte Liste des Grauens. Also ich habe dann 2 Jahre später all das aufgeschrieben, was mir als 40-jähriger Mensch da nochmal passiert ist. Dass man nochmal als 40-jähriger Mensch 180.000 Miese macht, obwohl man eigentlich alles weiß. Und 180.000 waren damals Euro.
Das
und die 80.000 von der Kulturbehörde, die konnten dann aus den 180 100 machen. Aber auch die musste ich dann irgendwie abrechnen. Mhm. Und wie kann man Förderung gegen Verluste, kann man nicht abrechnen.
Also du hast geschrieben, wer einen Musikclub gründet, begibt sich mit einem Bein ins Gefängnis, aber mit dem anderen wird man zum potenziellen Steuerflüchtling.
Aber sowas. Und das ist bis heute so, dass ich diese Wut, hat so viel ausgelöst, das kann ich mit Worten gar nicht beschreiben. Also ohne diese Liste des Graus hätte es keinen Bundesspielstättenverband Livecom gegeben, weil ich bin mit diesem Erfahrungsbericht wirklich durch jedes Bundesland dieses Landes gereist, habe das in Bremen, in Stuttgart, überall einmal nur vorlesen müssen. Und den Leuten wurde plötzlich klar, dass wir immer unvorteilhaft einsortiert wurden. Auch dies.
Ihr seid als Diskotheken zum Beispiel
immer Diskothek, einsortiert. Ja, immer genau. In der höchsten Gefahrenklasse, also mit Fleischern und Karussellbetreibern zusammen in der Berufsgenossenschaft. Bei der GEMA gab es keine Tarife, die damit umgehen konnten, dass da nur 20 Zuschauer sind, sondern die haben immer Quadratmeter mal Eintrittspreis genommen und immer so.
Das ist hochgerechnet.
Hochgerechnet. Ja, genau.
Und es muss da immer ein festangestellter Veranstaltungsmeister, Brandschutzbeauftragter mit einem Helm sichtbar gekennzeichnet anwesend sein.
Das steht in der Versammlungsstätten oder in den Plural Versammlungsstättenverordnung der einzelnen Länder. Und gilt eigentlich bis heute für Räume über 200 Kapazität. Ich meine, bei 1000 ist irgendwo diese Helmpflicht irgendwann. Das kriege ich nicht mehr so 100%. Ich fand es nur so absurd, dass wir halt genauso wie ein CCH beurteilt werden. Und das ist halt Quatsch. So. Ja. Also
die Clubs haben viele Probleme. Also nach Corona, vor Corona, mit Corona, Sternbrücke. Also es gibt ja keinen Monat vergeht, wo nicht irgendwie eine Hiobsbotschaft irgendwie aus der Clubszene kommt. Wie geht's dem Knust?
Gute Frage. Also erstmal großes Lob an unseren Kultursenator, großes Lob an uns selber, dass wir diese bundespolitische Vertretung aufgebaut hatten und die hat zu Corona funktioniert. Das Kuriosum, was bei Corona passierte, war, dass alle die Wertschätzung, die uns 20 Jahre vorher gefehlt hat, wo keinen das interessiert hat, diese Wertschätzung haben wir sofort bekommen. Das war sofort ein Schutzschirm über uns. Und wer dann einigermaßen strukturiert aufgepasst hat, konnte mit Förderprogrammen in Corona nicht nur überleben, sondern hat dieses erstaunliche Ersterlebnis gehabt, dass er das erste Mal in seinem Leben für seine Arbeit bezahlt wurde.
Ja.
Wir konnten plötzlich unsere eigene Arbeitszeit abrechnen. Das gab es ja vorher noch nie. Also vorher war Selbstausbeutung.
Ihr seid Corona-Gewinner sozusagen. Also.
Das war so. Und dann habe ich irgendwann Wolfgang Schmidt getroffen, der damals Kanzleramtsminister war und habe dann so ganz schlechten Gewissen gesagt, aber wir machen doch jetzt Gewinn. Da guckt er mich an und sagt, ist das vollkommen normal?
Ja.
Eure Arbeit muss doch bezahlt werden.
Ja, krass.
So, ne? Und das war wirklich für mich so ein Aha-Erlebnis.
Ja, Selbstausbeutung, ne? Großes Thema. Ne?
Das heute ja wieder. Ne? Das heißt, nach Corona sind ja unsere Dynamiken zerbrochen. Das heißt, diese 35% Mehrkosten, die wir sonst Jahr für Jahr mit 5 oder 6% gespürt hätten und unsere Preise hätten anpassen können, die ereilen dann plötzlich nach 5 Jahren, macht man wieder auf und man kann ja nicht einfach sein Bier dann 35% teurer machen. Also wir müssten lange den halben für 7 Euro verkaufen. Und es wird auch jedem auch klar, wenn man hört, dass auf der Münchner Wiese die Maß 14,80 kostet. Das heißt, also, warum soll es auf der Münchner Wiese, wo der halbe 7,40 Euro kostet, warum sollte das in Hamburg anders sein, wenn ich mit einem Industriebier, mit einem Markenbier arbeite? Das heißt also, allein im Wareneinsatz sind wir überhaupt nicht in der Lage zu kompensieren, was da passiert ist, weil man will den halben bei uns immer noch für 5 Euro oder 5,50 Euro trinken und es ist niemand da, der dafür 7 Euro auf den Tisch packt. Das gleiche gilt für Konzertpreise, die jetzt mittlerweile doppelt so hoch sind wie vorher, weil das so teuer geworden ist, quer durch die Republik zu fahren und sich an diesem, wir präsentieren etwas, nichts geändert hat. Wir müssen jeden Tag eine neue Produktion auf die Bühne stellen, die kommt aus dem Ausland, die kommt aus Deutschland oder aus dem Umfeld. Wir können nicht so viel kompensieren aus Hamburger Künstlern, um dieses Loch, was da entsteht, zu kompensieren. Die Preise gehen hoch, die Menschen trinken Bier weniger, weil sie eh schon 35 Euro bezahlt haben. Das heißt, wirtschaftlich ist es im Moment wieder eine ganz knallharte Situation. Und wenn man diese Auslastungskennziffer nicht im Schirm hat, dann geht man relativ schnell kapeist.
Auslastungskennziffer, das ist wieder einmal Advokat des Teufels. Wenn das Geschäftsmodell sich in Zeiten auch von Spotify, KI und Netflix und so und Co. nicht mehr trägt, ist die Zeit der Musikclubs vielleicht vorbei?
Ich glaube es nicht, aber das ist natürlich die Gretchenfrage. Wenn wir mit Leuten von Spotify oder YouTube oder ähnlichen Reden, dann sind die teilweise sehr selbstbewusst und sagen, wenn wir über TikTok einen Künstler mit so und so vielen Millionen aufbauen, dann kann der sofort das Stadion ausverkaufen. Die Frage ist, ob das nachhaltig ist. Ne? Also dieses, kann ein Künstler, der sofort die Entwicklungsstufe Liveclub auslässt und sofort eine 2000er oder 3000er Halle ausverkauft, kann der auf dem Level performen, dass das sozusagen ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal funktioniert. Die These steht im Raume, dass das nicht so ist. Als indirekten Beweis führen wir alle an, dass es derzeit den Festivals nicht mehr gelingt, neue Headliner zu präsentieren. Das heißt, es sind immer noch die alten Headliner. Wenn man nach England geht, ist immer noch Coldplay der Headliner von Glastonbury. Wenn man in Deutschland guckt und sieht, wie die Festivallandschaft, sind es immer noch die Ärzte oder die Toten Hosen. Da ist nichts Neues passiert. Und die Letzten, die noch den Club Circle sozusagen mitgenommen haben, Johannes Oerding ist ein schönes Beispiel, Gänsehaut-Moment, du hast mich vorher nach Gänsehaut gefragt. Ne? Also das Konzert von Johannes Oerding 2009, wo Ina Müller auf die Bühne kommt und die beiden zusammen Plattdeutsch "Die Glock ist drei" singen. So. Und du siehst, wie verliebt Ina ist. Und mit ihrem Johannes ein Liebeslied singt auf Plattdeutsch. Der Typ kommt aus dem Münsterland. So, ne? Das ist ein goldener Moment. Es gibt ein Video auf YouTube. Bis heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ne? Oh. Die sind irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre später zusammengekommen. Aber man sieht das, man spürt das. Und das sind so Künstler wie Johannes Oerding, auch Revolverheld, Johannes Strate, die haben diesen Club Circle noch mitgenommen. Die sind auf unseren Bühnen gewachsen. Wenn heute eine neue Künstlerin über die Socials aufgebaut wird, dann fehlt da ein Stück, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Patina, Übung macht den Meister, also dieses, ich lerne das, was ich früher auf der Mönckebergstraße gelernt habe. So. Und wenn du so Bands wie Kelly Family, die auf der Straße groß geworden sind und siehst, wie professionell die in Hallenkonzerten mit ihrem Publikum umgehen können, ist meine These nach wie vor, die Musikbranche tut sich keinen Gefallen, wenn sie sich auf TikTok und Spotify verlässt, sondern sie sollte eine Pipeline legen. Und so wie die großen Automobilkonzerne heute investieren müssen in ihre Zukunft, in Elektromobilität.
Ja, und Nachhaltigkeit muss man ja lernen.
Das muss investiert werden. Dann muss doch eine Pipeline gelegt werden. Wir wollen ja diesen Club-Euro unbedingt jetzt auch bei Elbphilharmonie-Shows haben oder bei Stadion-Shows haben, dass wir Geld in diese schwere Club-Zeit hineinbringen können. Und diese Selbstausbeutungsfaktoren, die bleiben ja sowieso. Also wir machen das doch trotzdem nicht.
Ja, man wird ja nicht reich als Clubbesitzer. Woher? Ist man arm als Clubbesitzer?
Also ich sagte gerade, Corona ist das erste Mal das Erlebnis, bezahlt worden zu sein, da ich das Geld nicht ausgegeben habe. Liegt das da? Und wir haben sozusagen ein solides Polster, sodass ich mir ein oder zwei Jahre Verlust leisten könnte. Der operative Verlust eines Kladens wie das Knust liegt im Moment bei knapp 20.000 Euro. Das ist das Geld, was mich das jedes Jahr kostet, das zu tun. Das wird im Moment mühevoll aufgefangen durch Förderprogramme. Und wenn wir das operative Geschäft wieder in die schwarze Null bringen würden, dann wären wir stabil. Das hat aber, wie gesagt, seit Corona sind jetzt 5 Jahre vergangen. Wir sind noch jedes Jahr wieder dichter an die schwarze Null gekommen. Es wird, fürchte ich, nicht doll werden.
Aber für dich, ich meine, du bist ja Jahrgang 60. Ich meine, Stichwort Rente und Altersvorsorge und so. Bist du da entspannt?
Ich bin deshalb entspannt, weil es mir mit meinem Partner Ebert Google vor 40 Jahren gelungen ist, das Logo-Grundstück zu kaufen. Das werde ich zwar in meinem Leben nicht mehr abbezahlen können, weil ich meinen Partner Ebert rauskaufen musste, aber es ist natürlich immer das Stück Rückfallsicherheit, dass wenn ich dann nicht mehr arbeiten könnte, könnte ich immer noch gucken, das, das Grundstück zu versilbern. Das will ich aber eigentlich nicht, weil das mein Leben verraten würde. Also eigentlich möchte ich das Grundstück irgendwann in eine Stiftung geben und dann da drüber schreiben, das bleibt jetzt für 10.000 Jahre ein Logo. Aber die Sicherheit ist es trotzdem.
Also ein wirklich ein facettenreicher Job, den du da hast, ein facettenreiches Leben. Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen mit Fragen, die alle Gäste bekommen. Die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als erstes ändern? Also anders gefragt, was stört dich vielleicht in dieser Stadt?
Also das gibt es eine ganz klare, seit 20 Jahren klare Antwort. In jedem Stadtteil ein Platz, der Krach verträgt. Und solange das sogenannte Bundesemissionsschutzgesetz verbietet, jedem Stadtteil auch nur eine Fläche für Krach auszuweisen, wenn irgendwo irgendwer wohnen und gestört werden könnte, das geht nicht. Also moderne Städte brauchen Orte, so wie früher ein Marktplatz oder ein Volksfestplatz. Moderne Städte brauchen und Hamburg braucht pro Stadtteil einen Platz, eine Fläche, wo wir Krach machen dürfen. Und wenn einer dahin zieht, dann muss er idealerweise vorher unterschreiben, dass ihn das nicht stört. Weil wir können nicht heranrückende Wohnbauung und Musik als Lebensqualität, das war schon zu Musik wird störend oft empfunden,
ja, weil sie mit
Geräusch verbunden.
Diese fiesen Geschichten von Leuten aus der Seilerstraße, die sich übers Lemens beschwert haben und so. Ziehen die Leute auf den Kiez und sagen, es ist hier zu laut. Leute.
Es ist geschriebenes Gesetz, auch auf der Reeperbahn gilt das Bundesemissionsschutzgesetz. Und wir reden ja nicht über eine Verordnung, sondern wir reden über ein Gesetz. So, und Gesetze gelten. So, da kann man nun mal sich hinstellen, wie man will. Und das gehört verändert. Und Musik ist kein Lärm.
Also die erste Amtszeit, also deine Amtszeit als König ist schon durchgeplant. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Gibt es einen Ort oder eine Situation?
Für mich natürlich am Hafen, wobei ich diese touristischen Dinge dann ausblenden muss. Aber wenn ich eine Bühne an der Elbe stehen habe, also die NDR-Bühne jetzt zum Hafengeburtstag, werde ich auch mit errichten. Da werde ich dann wieder dastehen und auch eine Eisenstange mit anfassen.
Aber
wenn ich also auf dieser Bühne stehe zum kommenden Hafengeburtstag und wir Raum 27 haben und bei gutem Wetter irgendwie die Dampfer nach dem Feuerwerk tuten, ich eine Crowd von 5.000, 6.000, 7.000 glücklichen jungen Menschen habe, die tolle Musik abfeiern, dafür keinen Eintritt bezahlen mussten und das Vorurteil widerlegen, dass das nur eine Bratwurstmeile sei, dann ist das ein sehr hamburgischer Moment, auf den ich auch seit 30 Jahren jedes Jahr wieder stolz bin und überhaupt nicht verstehe, warum die Leute nicht begreifen, dass Musikbühnen ohne Eintritt geschützt gehören, statt bekämpft. Ja. Im Moment werden Volksfeste wieder bekämpft, weil ist ja nur Bratwurst. Dass aber die Bratwurst dazu da ist, den Künstler zu bezahlen und dass wir da eine Produktion für 200.000 Euro hinstellen, die aus Bratwurst und Bierverkauf finanziert wird, das blenden die Leute aus. Nicht die Bratwurst ist Zweck der Übung, sondern die Bühne, die da steht.
Bühne. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Ich habe fast alles hinter mich gebracht, aber das Schönste, was ich hätte machen wollen, ist leider gescheitert. Ich hätte Kraftwerk auf dem Rathausmarkt veranstalten können.
Ja.
Da ist dann wieder der Hamburger Verordnungswust nicht dazu in der Lage. Also der HSV darf da feiern, so habe ich mir das auch vorgestellt, also das Rathaus als Projektionsfläche. Das war eine einmalige Gelegenheit, das hätte ich im Rahmen von 50 Jahre Knust machen können, aber es gibt halt diese Verordnungsebene, wo klar ist, auf dem Rathausmarkt darf man keinen Eintritt nehmen. Ich konnte sogar die beiden Ausnahmen benennen, die es schon gab. Patricia Kaas und José Carreras haben schon auf dem Rathausmarkt in den 90ern gespielt und da war Zaun und Eintritt. Das hat aber tatsächlich das Bezirksamt und die Verwaltung nicht überzeugt. Sie wollten die Regel, Rathausmarkt muss ohne Eintritt bleiben, nicht brechen.
Also Regeln sind dein Endgegner.
Ja, aber ich hätte gerne, sagen wir so, vielleicht kann man es ja nochmal machen, aber ich hätte gerne Kraftwerk auf dem Rathausmarkt gemacht mit dem Rathaus als Projektionsfläche.
Ja, 50 Jahre Knus, was kommt denn Stadtkraftwerk sozusagen?
Ja, wir sind jetzt natürlich vor unserer Haustür, was ja auch sehr schön ist. Wir beginnen mit dem Menschen, der wahrscheinlich die meisten Konzerte jemals bei uns gespielt hat, Bernd Begemann.
Ja.
Norbert hat gezählt.
Ich hab Bernd Begemann auch bei euch mal gesehen.
Tatsächlich. Ja, siehst du. Bernd Begemann, super, der Freitag der Befreiung hieß es früher, dann jedes Jahr ein neuer Gast. Ich sag nur Jasmin Wagner. Ne? Mhm. Also das war schon immer sehr wirr. Sehr unterhaltsamer Mensch, intellektuell total, natürlich voll auf dem Punkt. Und wie gesagt, 50 Jahre, 50 Songs haben wir vereinbart. Es wird am Sonntag, den 26.07., glaube ich, 25.07., irgendwie der Sonntag vor unserem Geburtstagswochenende sein. Dann gehen wir nach draußen. Haben dann das Bo, also kommt ja aus unserem Viertel, hat da auch also auf das Bo freut sich Bolle, wird ganz viele Gäste einladen. Dere Yildirim kommt am Freitag zu uns. Am Sonntag machen wir, glaube ich, nochmal Kumbia im Viertel. Eine Woche drauf nochmal unsere Knust-Akustik, die ja jahrzehntelang gut funktioniert haben. Siebit kommt aus Berlin nochmal, macht nochmal einmal Knust-Akustik und Abschluss ist Fortuna Ehrenfeld. Am 7. August.
Und deine Blues Harp? Hey, wo ist die?
Ich mache immer einmal im Jahr am 23.12. und das seit 1991 ununterbrochen, die längste Serie im Knust, die sogenannte Jahreshauptversammlung. Und bei der Jahreshauptversammlung stelle ich mich einmal im Jahr auf die Bühne mit irgendeiner Band. Es gibt nur ein Grundgesetz, dass wir uns wechselseitig verboten haben, häufiger als einmal zu üben. Mhm. Bei der Jahreshauptversammlung sind aber nichtsdestotrotz immer mal gerne
auch ohne Proben ganz nach oben oder so.
Ja, auch immer mal gerne kommt Jan Plewka mit seiner Schülerband Boss Barnes oder früher Felix Deluxe, Michi Reinke war auch immer dabei. Texas Lightning ist da entstanden auf einer sogenannten Jahreshauptversammlung. Also lange bevor Olli Dietrich am Schlachtfeld
Hamburger Musikgeschichte.
Na, also am diesen 23.12. wird man mich mit einer Blues-Hub auf der Bühne sehen können, aber das langt dann auch einmal im Jahr.
Und sonst sieht man dich beim Laufen. Ja. Du bist ein Laufveranstaltungsveranstalter, aber selbst auch ja Marathoni, Halbmarathoni oder
Mittelstreckler.
So.
Ich bin Mittelstreckler. Ich bin 800-Meter-Läufer und das in meiner Leistungssportzeit bis in den DLVC-Kader hinein. Da war ich Deutsche Meisterschaften, 2000 Meter Hindernis als
Jugendlicher. Hast du Medaillen zu Hause noch
rumgehen? Ja, ohne Ende. Und meine zweite Leistungssportzeit war in den 80ern, Ende der 80er, 88, also auch parallel zur, da habe ich dann nochmal alle meine Bestzeiten geknackt, aber ich war immer Mittelstreckler, also Marathon ist mir zu lang. Mhm. Und als Laufsportveranstalter ist aus dieser Leistungssport Gruppe um meinen damaligen Trainer Michael Barkowski ist BMS entstanden. Barkowski, Matzen, Schölermann ist man Trainer, Läufer, Läufer. Und wir haben den Alsterlauf 1990 ins Leben gerufen und waren damit faktisch der erste private Laufsportveranstalter in Deutschland. Das sind wir bis heute, einer der größten Laufsportveranstalter in Deutschland.
Wie oft läufst du?
Im Moment leider wenig, weil ich dann doch jetzt merke, wie meine Leistungsfähigkeit nachlässt. Aber normalerweise laufe ich im Winter 3 bis 5 Mal die Woche. Mhm. Jetzt im Moment eher nur einmal die Woche und sehr langsam.
Und Hamburgs schönste, magischste Geheimtippstrecke?
Der grüne Hamburger Ring. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Wir haben also unter Run the Ring haben wir so ein Angebot auf unserer Webseite formuliert, wo man diese 100 Kilometer in 10 Abschnitten erlaufen kann. Die sind alle plus minus 10 Kilometer lang und haben am Anfang und am Ende jeweils eine U-Bahn-Station. Kann man super gut hinfahren.
Ah, cool.
Man hat 10 Tage Zeit, das wie auch immer sich zu erlaufen. Es ist wirklich, man sieht Hamburg aus einer ganz anderen Perspektive, wenn man den grünen Hamburger Ring abläuft. Blinde Empfehlung und eben nicht Alster und eben nicht, ne, sondern einmal 100 Kilometer außenrum. Das ist wirklich anders.
Also, mit dir klingt Hamburg anders, mit dir sieht Hamburg anders aus. Vielen Dank, Carsten Schildermann. Das war spannend und super und ein tolles Jubiläumsjahr wünsche ich euch. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen bei Viel Hamburg zum Nachhören, zum Beispiel mit Linda Zervakis, mit Hugo Egon Balder, mit Fabian Harloff, mit Mike Krüger und Marie Roos, hört ihr in der ARD Sounds App und in der NDR Hamburg App. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Warum wird Bruce Springsteen eigentlich der Boss genannt? Woher kommen die Songideen von Amy Winehouse oder Joni Mitchell?
War Yoko Ono wirklich der Grund für die Trennung der Beatles?
Antworten auf diese und noch viele weitere spannende Fragen aus der Welt der Popmusik gibt es im NDR Kultur Podcast Urban Pop. Mit mir, Peter Urban.
Und mit mir, Oke Bandixen.
Alle zwei Wochen sprechen wir bei Urban Pop über wichtige Persönlichkeiten aus der Popmusikszene. Wir erzählen Insider-Stories und analysieren Popmusik-Klassiker.
Peter hat schon in London ab den 60er Jahren Musiker getroffen, die später berühmte Stars wurden. In vielen seiner Sendungen hatte er großartige Künstlerinnen und Künstler zu Gast. Er war auf unfassbar vielen und ziemlich legendären Konzerten und ist außerdem selbst Musiker.